Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio heute Theo Gehrs. Herzlich willkommen. Morgen ist es 3 Wochen her, das Messerattentat von Mannheim, durch das 2 Tage später der Polizist Ruven Lauer an seinen Stichverletzungen starb. Beides, die mutmaßlich islamistisch motivierte Tat eines Afghanen und der Tod des deutschen Polizisten, dazu die Wahlerfolge der AfD. All das treibt die Politiker an, die hierzulande für die Asyl- und Flüchtlingspolitik verantwortlich sind. Beschlüsse sollen her nach all den Ankündigungen zu den Themen Asyl und Abschiebung. Es ist das Hauptthema der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Außerdem dort auf der Tagesordnung die Forderung nach einer Gebäudepflichtversicherung gegen Elementarschäden. Mehr dazu gleich. Eine Entscheidung gibt es bei der NATO. Da ist der Weg jetzt frei für den amtierenden niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Er wird neuer NATO-Generalsekretär. Wir stellen den Mann vor. Die EU einigt sich auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Das Pikante daran, ausgerechnet Deutschland, das immer klar auf Seiten der Ukraine steht, hatte hier lange gebremst. Und auch das ist geeignet, um Stirnrunzeln hervorzurufen. Der Bund hat kein Geld, um die Stromautobahnen des niederländischen Netzbetreibers TenneT möglicherweise vor einem Ausverkauf zu retten. Um Fußball geht's natürlich auch hier in der Sendung. Um 6:35 schauen wir unter anderem nach Frankfurt. Da war vor 10 Minuten Anpfiff, Dänemark gegen England. Im Moment steht's noch 0:0. Zunächst aber nach Berlin, wo die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder schon seit heute Vormittag beraten. Erst getrennt nach SPD- bzw. unionsgeführten Ländern, dann zusammen und jetzt sitzen sie alle beim Kanzler. Nadine Lindner ist unsere Beobachterin. Nadine, die Themen sind genannt: Asyl, Abschiebungen und die Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Beginnen wir mit den Asylverfahren. Da machen sich einige Länder stark, Asylverfahren auszulagern, so wie es Italien vormacht mit Albanien.
Ja, zumindest gibt es da heute neue Bewegungen. So konkret würde ich das im Moment noch nicht fassen. Aber es gibt 2 Papiere, die als Grundlage für die Diskussion in diesem Punkt dienen können und sie meiner Ansicht nach auch konkretisieren werden. Das eine Papier kommt von den Ländern selbst. Das ist ein gemeinsamer Beschluss, eine Handlungsaufforderung an die Bundesregierung vom heutigen Nachmittag bei Dritt- und Transitstaaten tätig zu werden. Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig konkret, da muss man sehen, was der weitere Nachmittag bringt. Und das andere Papier kommt aus dem Bundesinnenministerium. Das hat seit November verschiedene Modelle, das heißt das Ruanda-Modell, das Albanien-Modell, mit Expertinnen und Experten ausgelotet, hat festgestellt, dass es theoretisch möglich ist, aber mit hohen Hürden versehen ist, organisatorischer Natur. Es müssten auch Rechtsgüter sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene geändert werden. Und dieses Papier ist Diskussionsgrundlage für die Runde heute. Allerdings muss man sagen, dass SPD-Ministerpräsident Stefan Weil noch so seine Zweifel hat.
Dass nämlich die Sachverständigen einen ganzen Sack voller Fragen und Probleme und notwendigen Rechtsänderungen miteinander zusammengetragen haben.
Tja, und daher ahnt man, weil ja die CDU-Länder deutlich auf diese Lösung pochen, wie groß der Diskussionsbedarf innerhalb der Länderrunde ist. Man sieht es auch am Zeitplan, da hängt man deutlich hinterher. Über 1 Stunde haben sich die Beratungen der Länder verzögert und nach dem, was ich so aus Teilnehmerkreisen höre, wurde unter anderem um die Drittstaatenregelung wirklich deutlich gerungen. Es ist unklar, wann es heute Abend hier die Abschlusspressekonferenz gibt.
Gilt das auch für das Thema mehr Abschiebung von Straftätern, zum Beispiel auch nach Syrien und Afghanistan? Diese Debatte ist ja nach dem Attentat von Mannheim wieder entfacht.
Ja, die Debatte ist da, liegt aber meiner Ansicht nach heute dann doch eher in Potsdam, wo die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern in der Fachministerkonferenz zusammenkommen. Dort gab es dann Botschaften nach Berlin, unter anderem von Michael Stübgen, CDU-Innenminister von Brandenburg. Er hat gesagt, dass Straftäter aus Syrien, aus Afghanistan nicht länger in Deutschland bleiben sollen. Und er hält es auch für notwendig, dann zuerst auf mögliche Abschiebungen nach Syrien zu schauen, weil dort die rechtlichen Bedingungen andere seien als zum Beispiel bei Afghanistan. Da hat sich die deutsche Innenministerin, SPD-Frau Nancy Faeser, geäußert. Sie hat gesagt, sie ist konkret in Verhandlungen. Das heißt, das hat sie bestätigt, wobei sie keine Länder nennen wollte. Es wurde ja gemutmaßt oder es wurde spekuliert, ob möglicherweise das afghanische Nachbarland Usbekistan sozusagen als Brücke dienen könnte, um Straftäter nach Afghanistan zu bringen. Da hat sie gesagt, sie will öffentlich keine Länder nennen, um jetzt die Verhandlungen nicht zu gefährden. Aber sie hat darauf verwiesen, dass sie auf zeitnahe Erfolge hofft. geschafft. Immerhin in der Bund-Länder-Runde hier in Berlin bei der sogenannten MPK, der Ministerpräsidentenrunde, gab es jetzt vor wenigen Minuten zumindest schon mal ein erstes Papier zum Thema Bezahlkarte. Dort eine Einigung, dass man sich darauf verständigt hat, innerhalb der Länder, aber auch mit dem Bundeskanzler, dass das Bargeldlimit, was man mit dieser Bezahlkarte dann abheben soll, 50 Euro betragen soll, wobei man einschränkend sagen muss, drei Länder, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Bremen, wollen ein bisschen eigene Wege gehen. Also da sieht man, wie vielfältig auch hier die Debatte ist.
Klingt nach Flickenteppich. Ganz kurz noch, Thema Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Ist da heute was zu erwarten?
Naja, letztendlich, wenn man sich die großen Schäden anschaut, die es gegeben hat, jetzt im Mai in Bayern und in Baden-Württemberg oder rund um den Jahreswechsel im Norden Deutschlands, dann ist der Handlungsbedarf offenkundig. Meiner Ansicht nach sind die Fronten aber doch ziemlich verhärtet. Und Boris Rhein, der CDU-Ministerpräsident von Hessen, der hat sich im Vorfeld geäußert. Da hört man aber dann doch auch ein bisschen raus, dass ihm das Thema zwar wichtig ist, aber dass er, glaube ich, auch selber noch ein bisschen Zweifel hat, ob ihm heute eine Einigung gelingt.
Wir kennen die Bedenken von Bundesjustizminister Buschmann, aber das ist falsch verstandene Liberalität. Wir wollen uns jetzt auf diesen Weg begeben.
Ja, und da deutet sich an, die Länder pochen auf eine Pflichtversicherung für Elementarschäden. Marco Buschmann, der eben angesprochene FDP-Bundesjustizminister, der hatte sich dagegen ausgesprochen. Der setzt stattdessen auf eine Angebotspflicht, wo sich Betroffene dann sozusagen so eine Versicherung dann kaufen können oder nicht. Auch da bin ich gespannt, ob es heute eine Einigung gibt.
Ja, Nadine Lindner, danke schön für diese Informationen über die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Wir gehen nach Brüssel. Da ist eine Entscheidung zwar noch nicht offiziell, aber faktisch gefallen. Mark Rutte, im Moment noch Ministerpräsident der Niederlande, amtierender Ministerpräsident, ist neuer oder wird neuer NATO-Generalsekretär. Der Weg ist dadurch endgültig frei geworden, dass am Nachmittag sein aussichtsloser Gegenkandidat, der letzte, der rumänische Präsident Klaus Iohannis, seine Bewerbung zurückzog. Aber wer ist Mark Rutte? Andreas Meyer-Feist mit einem Porträt.
Auf diesen Moment hat er lange hingearbeitet, hartnäckig, aber unauffällig, dass alle hinter ihm stehen, auf die es ankommt.
Hallo.
Hallo. Ich bin Mark, so stellt sich Mark Rutte den Leuten oft vor, die nicht genau wissen, wo sie den Niederländer hinstecken sollen. Und jetzt steckt er da, wo er sich selbst seit langem sieht. Die, die es schon längst auch so gesehen haben, bürstete er meistens freundlich ab. Im Sommer vor einem Jahr hatte Rutte nach 13 Jahren und drei gewonnenen Wahlen überraschend gesagt, er höre auf als Regierungschef. Der Anlass scheinbar banal. Rutte wollte das Asylrecht verschärfen, nicht alle in der Koalition zogen mit, dann der Bruch. Dass da jemand in stiller Hartnäckigkeit an anderen Plänen arbeitet, aber nicht mit der Tür ins Haus fallen will, wurde erst nach einigen Wochen klar. Übel nimmt ihm das kaum jemand. Mitschüler erinnern sich, dass der Mark, Jahrgang 67, immer so gelassen und freundlich war, unmöglich sich mit ihm zu streiten. Was auch Donald Trump bemerkt haben dürfte, der bei einem Rutte-Besuch in Washington die guten Beziehungen zur EU lobte.
Wenn wir nicht, dann wird es positiv sein, weil wir nur über diese Autos denken, die hier in die Luft fallen, und wir machen etwas,
oder? Nein, die Beziehungen sind nicht gut, grätschte Rutte dazwischen und brachte Trump aus dem Konzept. Die Szene ging viral nach dem Motto, der traut sich was. Viktor Orban aus Ungarn hatte von Rüttes Freundlichkeitsoffensiven zumindest bei den Gipfeln nichts abbekommen. Er wisse gar nicht, warum er ihn immer so angreifen würde.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me.
Ihm die NATO-Karriere zu verbauen, dazu war er am Ende auch zu schwach. Mark Rutte ist äußerst beliebt in den Niederlanden. Noch als Regierungschef gab er ehrenamtlich Politikunterricht an einer Hauptschule in Den Haag. Und erklärte den Kindern dann auch die NATO als Bündnis, in dem man sich gegenseitig versprochen hat, sich militärisch und politisch zu helfen. Bei den Schülern müsse er sich kurz und klar ausdrücken, wie bei den EU-Gipfeln mit 5 Minuten Redezeit für jeden. Mark Rutte, immer dynamisch, kurz gefasst und jungenhaft und ein bisschen geheimnisvoll. Das Privatleben tabu. Bekannt nur, dass er sehr an seiner Mutter hing, die vor 4 Jahren starb, dass er alleine lebt, gerne meditiert, Skifährt, Klavier spielt, Thomas Mann liest, lange keinen Computer zu Hause hatte und nur ein Uralt-Handy. Mark Rutte war der Jüngste in einer großen Familie, studierte Geschichte, arbeitete lange in der Personalabteilung eines großen Konzerns, bevor er ganz in die Politik ging und es dort nach ganz oben schaffte.
Man schafft es nur gemeinsam, als Team. Man braucht Optimismus.
Und drittens, man muss sich mächtig ins Zeug legen und für seine Sache werben.
So erklärte er das einmal bei einem Deutschlandbesuch und zitierte ein altes niederländisches Sprichwort.
Vertrauen kommt in Schritt und schwindet in Galopp.
Dass es so weit kommt, hoffen die NATO-Bündnisstaaten nicht, denn die Herausforderungen sind gewaltig.
Andreas Meyer-Feist stellte den neuen NATO-Generalsekretär Mark Rutte vor. Wenn es um den Beistand für die Ukraine geht, dann ist immer klar, wo Deutschland steht, und zwar an der Seite Kiews. Insofern hat es schon überrascht, dass ausgerechnet Deutschland bei der EU in Brüssel sehr lange ein neues Sanktionspaket gegen Russland ausbremste. Wie das zusammenpasst, dazu aus Brüssel Caroline Born.
Sie sollen vor allem Schlupflöcher schließen. Die neuen Russland-Sanktionen der EU konzentrieren sich auf die Umgehung von Sanktionen und erstmals auf russische Gasimporte. Die belgische EU-Ratspräsidentschaft spricht von einem umfangreichen Sanktionspaket. Die EU-Kommission begrüßt, dass sich die 27 Botschafter darauf verständigt haben, wie ein Sprecher erklärt.
We have welcomed the agreement which was reached today.
Über einen Monat wurden die neuen Maßnahmen diskutiert. Am Ende soll nur noch Deutschland dagegen gewesen sein, wegen Bedenken, dass die Vorschriften Unternehmen zu stark belasten könnten. Deswegen wurde die sogenannte No-Russia-Klausel nicht wie geplant ausgeweitet. Sie verlangt von EU-Unternehmen, in Verträgen mit Drittstaaten vorzusehen, dass bestimmte Güter nicht nach Russland weiterverkauft werden dürfen, zum Beispiel Waffen oder Güter für die Luftfahrt. Weil sie häufig über Tochterunternehmen von EU-Firmen nach Russland gelangen, sollte die No-Russia-Klausel auch für sie gelten. Das hätten europäische Unternehmen vertraglich festschreiben, überprüfen und durchsetzen müssen. Zu viel Aufwand und zu teuer, so die Kritik aus Deutschland. Die Nachweispflicht wird deshalb nach Angaben von Diplomaten vorerst nicht ausgeweitet. Die EU-Kommission soll aber in einer Wirkungsanalyse die Folgen bewerten. Daniel Caspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im EU-Parlament, bezeichnet das Paket als ausgewogen.
Wir sehen, dass Russland auf der einen Seite immer noch viele Deviseneinnahmen aus Rohstoffverkäufen und anderen Verkäufen hat. Und zum anderen sehen wir nach wie vor, dass Hochtechnologie und andere Produkte nach Russland kommen, die eigentlich unterbunden werden sollen. Und deswegen ist es gut, dass wir einen Ausgleich gefunden haben zwischen Reduktion der Umgehungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein im Zaum halten des Bürokratieaufwands für unsere deutschen und europäischen Unternehmen.
Erstmals wird Russlands lukratives LNG-Geschäft mit Sanktionen belegt. Zwar gibt es keinen Importstopp für russisches Flüssigerdgas, aber es darf nicht mehr in europäischen Häfen umgeschlagen und von dort in Staaten außerhalb der EU verschifft werden. Nach Angaben der EU-Kommission betraf das im vergangenen Jahr rund 4 bis 6 Milliarden Kubikmeter russisches LNG. Geschätzter Wert mehrere Milliarden Euro. Experten zufolge erschwert das Umladeverbot die Gasexporte. Die speziellen Eisbrechertanker aus Russland können das LNG nicht auf normale Tanker umladen, sondern müssen es weitertransportieren, meist nach Asien. Das 14. Sanktionspaket muss noch formal beschlossen werden durch die EU-Außenminister am kommenden Montag.
Caroline Born berichtete. Gebremst hat Deutschland in Brüssel übrigens auch bei einem anderen EU-Gesetz, weil der Datenschutz höher bewertet wird als der Schutz von Kindern vor Missbrauch. Katrin Schmidt.
Noch bis zuletzt hatte die belgische Ratspräsidentschaft gute Chancen gesehen, mit einem Kompromissvorschlag das Gesetz zum Schutz von Kindern gegen sexuellen Missbrauch und die Verbreitung dieser Bilder voranzutreiben. Doch offenbar zeichnete sich die notwendige Mehrheit kurzfristig doch nicht ab. Deutschland hatte sein Nein ohnehin schon bekräftigt für ein Gesetz, das vor allem hierzulande auch als Chatkontrolle bekannt ist. Denn es sieht vor, dass Online-Plattformen unter bestimmten Umständen verpflichtet werden können, ihre Dienste mithilfe von Software nach Missbrauchsdarstellungen von Kindern zu durchsuchen. Betroffen wären auch verschlüsselte Chatnachrichten. Der vorliegende Kompromiss sah nun bereits vor, das Scannen der Kommunikation nur auf Bilder und Videos zu beziehen. Dazu sollten Nutzerinnen und Nutzer dieser Möglichkeit auf der jeweiligen Plattform zustimmen müssen. Andernfalls wäre jedoch das Versenden von Bildern und Videos nicht mehr möglich. Nun könnte Ungarn, das ab Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, versuchen, eine Einigung zwischen den EU-Staaten zu erzielen. Dann ginge es in die Verhandlungen mit dem Parlament, bevor entsprechende Regeln in Kraft treten könnten. Hintergrund der Pläne ist auch, mehr als 85 Millionen Bilder und Videos zum sexuellen Missbrauch von Kindern haben Internetfirmen weltweit zuletzt gemeldet. Schätzungen zufolge liegen mehr als 60% davon auf Servern in der EU.
Katrin Schmidt berichtete, eine rege Reisediplomatie ist gerade in Korea, und zwar in beiden Koreas, zu beobachten. Gestern vereinbarte Russlands Präsident Putin mit Nordkorea ein vertieftes Militärbündnis. Heute in Südkorea das Kontrastprogramm. Wirtschaftsminister Habeck auf Goodwill-Tour. Jörg Münchenberg ist mitgereist.
Der Besuch in Südkorea ist sicherlich der angenehmere Teil der insgesamt viertägigen Südostasienreise von Robert Habeck. Zum einen ist da der kurze touristische Abschnitt mit einer Führung durch den berühmten sogenannten Palast der strahlenden Glückseligkeit, eine Rekonstruktion der Gebäude, die größtenteils unter japanischer Herrschaft zerstört worden sind. Gleichzeitig wird der grüne Wirtschaftsminister nicht müde zu betonen, wie eng sich Südkorea an die Seite des Westens gestellt hat, etwa bei den Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine. Von einer Wertepartnerschaft ist die Rede, weshalb das erste Reiseziel auch ein politisches Signal setzen soll, gerade in einer aktuell sehr angespannten Situation.
Südkorea leidet zunehmend darunter, dass die ja beständige Bedrohung von Nordkorea immer aggressiver und immer konkreter wird. Gestern war Putin in Nordkorea, wohl um Artilleriemunition zu bitten oder sie zu kaufen. Und man muss befürchten, dass das nicht ohne Gegenleistung passiert, sodass also auch Nordkorea weiter sich militarisiert und aufrüstet.
Dazu kommen aber auch die engen wirtschaftlichen Verbindungen. Immerhin ist Südkorea Deutschlands zweitwichtigster Exportmarkt in Asien mit einem Warenwert von rund 20 Milliarden Euro. Gleichzeitig meint der Wirtschaftsminister auch viele Parallelen zu Deutschland zu erkennen. Auch Südkorea lebt etwa vom Export und ist auf offene Märkte angewiesen.
Zweitens will das Land sich unabhängiger aufstellen, also diversifizieren, wie wir jetzt immer plattdeutsch sagen. Das heißt also die Rohstoffketten breiter aufstellen, die Abhängigkeit bei kritischen Produkten, vor allem von China, reduzieren. Das ist ganz analog zu dem, was wir hier machen.
Freilich mit durchwachsenem Erfolg. Laut den Ergebnissen einer heute veröffentlichten Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer bleibt für über 70% der befragten deutschen Unternehmen China ein bedeutender Markt. Das sogenannte De-Risking bleibt also ein mühsamer Prozess. Gleichzeitig herrscht aber auch in den südkoreanisch-deutschen Beziehungen nicht nur eitel Sonnenschein, wie der Wirtschaftsminister heute einräumte.
Südkorea baut für Russland LNG-Schiffe aus alten Verträgen, also jetzt keine nach dem Krieg geschlossenen Verträge. Aber es, denke ich, es gibt eine gute Chance, diese Schiffe nicht auszuliefern. Und das wäre ja sehr im Sinne von uns bzw. von den Ländern, die Sanktionen auf Russland anwenden.
Zudem hilft Südkorea der Ukraine auch nicht mit direkten Waffenlieferungen, sondern exportiert lediglich an Unterstützerstaaten. Mit diesem Ringtausch könne man aber gut leben, betont der Wirtschaftsminister, der morgen dann nach einem Besuch der demilitarisierten Zone weiterreist nach Peking, wo ihn sicherlich deutlich schwierigere Gesprächspartner erwarten.
In Südkorea wurde Habeck dann noch von einem politischen Nackenschlag eingeholt, der ihm hier und heute in Deutschland zugefügt wurde, und zwar, so wie es aussieht, vom Bundesfinanzminister. Es geht um die Übernahme des Stromnetzbetreibers TenneT. Die deutsche Tochter des gleichnamigen niederländischen Staatskonzerns soll verkauft werden. Den Niederländern wird der Bau der neuen Nord-Süd-Stromautobahnen schlicht zu teuer. Und Habeck hätte auch gern gekauft, zumal Stromnetze zur kritischen Infrastruktur zählen. Aber Geld locker machen konnte er nicht. Aus Berlin Volker Fintermer.
Der nun gescheiterte Verkauf geht wohl auch auf die Herkulesaufgabe zurück, die die vier großen Netzbetreiber im Rahmen der Energiewende schultern sollen. 320 Milliarden Euro müssen sie nach Berechnungen der Bundesnetzagentur für den gesamten Ausbau der Stromübertragungsnetze bis zum Jahr 2045 investieren, damit der vor allem im Norden produzierte Windstrom auch in den Süden gelangen kann. Jedoch ist der niederländische Staat Eigentümer der TenneT-Muttergesellschaft und der niederländischen Regierung waren die Kosten des Netzausbaus in Deutschland zu teuer geworden, weshalb der Wunsch nach einer Übernahme des deutschen Übertragungsnetzes von TenneT, das von der Nordsee bis nach Österreich reicht, an die Bundesregierung herangetragen wurde. Aber die Verhandlungen mit der zuständigen Kreditanstalt für Wiederaufbau sind nach den Angaben des Konzerns ergebnislos beendet worden. Dies vor allem deshalb, weil die Bundesregierung dem niederländischen Staat mitgeteilt habe, dass sie die geplante Transaktion aufgrund von Haushaltsproblemen nicht durchführen könne, heißt es in der Erklärung des Konzerns. Das Deutschlandgeschäft von Tenet wird auf ein Volumen von 20 bis 25 Milliarden Euro taxiert. Für den niederländischen Staat entstehe nun eine Haushaltslücke von 1,6 Milliarden Euro, schrieb der dortige Finanzminister Steven van Weinberg. Auch sein deutscher Kollege zeigte sich enttäuscht.
Nun ist der Weg, der eigentlich geplant war, nicht möglich gewesen zu gehen. Das heißt aber nicht, dass andere Wege nicht gefunden werden sollten. Das heißt, das Projekt daran zu arbeiten, die Übertragungsnetzbetreiber zusammenzufassen und kapitalstark auszustatten, sollte nicht aufgegeben werden. Nun müssen wir halt nochmal von vorne nachdenken,
sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Rande seiner Asienreise. Denn nicht nur das Ende der Verkaufsverhandlungen von Tenet belastet jetzt den weiteren Netzausbau, sondern auch die Idee, die vier großen Netzbetreiber in einer Gesellschaft zusammenzufassen, ließ sich bislang nicht umsetzen. Der niederländische Stromnetzbetreiber erwägt nun für sein Deutschlandgeschäft Alternativen zu prüfen. Tenet bereite konkrete Optionen für einen Privatverkauf, einen Teilverkauf oder einen Börsengang von Tenet Deutschland vor, erklärte der niederländische Finanzminister van Weinberg. Das wird von der deutschen Bundesregierung wohl auch unterstützt, denn es würde die Möglichkeit einer Teilbeteiligung eröffnen.
Natürlich gibt es weitere Möglichkeiten und Wege, die man gehen kann. Die sind auch, sagen wir mal, andiskutiert. Trotzdem ärgerlich, dass wir jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre verloren haben. Ich bin darüber nicht froh, aber heißt aber nicht, dass man an einer anderen Lösung nicht sofort anfangen sollte zu arbeiten,
erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Bundesregierung habe weiterhin Interesse an einer strategischen Minderheitsbeteiligung an Tenet Deutschland im Rahmen eines Konsortiums, betonte Habeck-Staatssekretär Philipp Nimmermann in Berlin.
Volker Findhammer berichtete. In Israel rumort es immer lauter. Welchen Plan hat die Regierung Netanjahu für den Gazastreifen, wo Israels Soldaten gerade ihre Köpfe hinhalten? Das ist die bohrende Frage, die jetzt auch der Sprecher der Armee, Admiral Daniel Hagari, gestellt hat. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Sie zeigt die Risse zwischen Armeeführung und Regierung in Zeiten, in denen Israel eigentlich zusammenstehen will. Jan-Christoph Kitzler.
Immer wieder hat Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, vom totalen Sieg im Gazakrieg gesprochen und von der Zerschlagung der Hamas. Mehr als 8 Monate nach dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen kann davon noch keine Rede sein. Wenn aber einer der führenden Militärs, der sehr präsente Armeesprecher Admiral Daniel Hagari, dieses Ziel nun in Frage stellt, dann beschäftigt das die Öffentlichkeit in Israel. Hagari gab zur besten Sendezeit dem Fernsehsender Channel 13 ein Interview und sagte Dinge, die man so von der Militärführung noch nicht gehört hatte. Hamas ist eine Ideologie. Wer denkt, wir könnten die Hamas verschwinden lassen, irrt sich. Das ist die Aufgabe der politischen Ebene, darüber zu entscheiden. Und die Armee ist nur ausführende Kraft. Aber zu sagen, dass die Hamas eliminiert werden kann, dass man sie verschwinden lassen kann, bedeutet, den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Wenn man keine Alternative benennt, wird man letztendlich die Hamas vorfinden. Im Kern geht es also um die Frage, was nach der Hamas im Gazastreifen kommt. Benny Gantz, der Oppositionsführer, der monatelang Teil des Kriegskabinetts war, hatte einen solchen Plan von Benjamin Netanyahu gefordert, ein Ultimatum gestellt und am vergangenen Wochenende die Notstandsregierung verlassen. Auch die Armee fordert einen Plan für die Zukunft in Gaza. Ohne diesen würden die militärischen Erfolge gefährdet, heißt es. Und tatsächlich hatten sich in den letzten Wochen Kämpfer der Hamas in Gebieten wieder neu aufgestellt, aus denen sich die israelischen Streitkräfte bereits zurückgezogen hatten. Alon Ben David, ein Militärexperte, beschrieb das ebenfalls im Channel 13. Die Armee weiß, dass sie kurz vor dem Abschluss der Offensive in Rafah steht. Und wenn kein politischer Vorschlag für eine Alternative zu Hamas kommt, was das militärische Vorgehen vervollständigen würde, dann wird die Armee immer wieder zurückkehren müssen und tote Soldaten bei diesen Operationen in Kauf nehmen müssen. Ich glaube, die Armee ist es leid, der Sündenbock zu sein. Die Armee hört die Angriffe, die politische Ebene gegen sie richtet. Und sie sagt nun, wir haben 8 Monate lang gekämpft, alle militärischen Fähigkeiten der Hamas zerstört, aber die Regierungsfähigkeit der Hamas ohne eine Alternative zu zerstören, ist unrealistisch. Die Angriffe aus dem Regierungslager auf die Armee kommen immer unverhohlener. Nicht nur Yair Netanyahu, der als sehr einflussreich geltende Sohn des Ministerpräsidenten, fragt öffentlich, wo einzelne Militärs am 7. Oktober waren. Und Netanyahu selbst sagte in einer Kabinettssitzung vor kurzem, Israel sei ein Staat mit einer Armee und nicht eine Armee, die einen Staat habe. Nach der offenen Kritik des Armeesprechers hieß es nun aus dem Büro des Premierministers schriftlich, das Sicherheitskabinett habe unter dem Vorsitz von Premierminister Netanyahu die Zerstörung der militärischen und Regierungsfähigkeiten der Hamas als eines der Ziele des Krieges definiert und die israelischen Streitkräfte seien dem natürlich verpflichtet. Offen bleibt, warum Benjamin Netanyahu bisher keinen Plan für die Zukunft des Gazastreifens vorgelegt hat. Beobachter sagen, dass sein Spielraum tatsächlich eher gering ist, denn seine rechtsextremen Koalitionspartner lehnen Zugeständnisse an die Palästinenser ab und fantasieren schon von einer israelischen Wiederbesiedlung des Gazastreifens.
Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Tel Aviv.
Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft.
Und da hat Julian Tilders jetzt alles, was heute schon wichtig war oder heute noch wichtig wird.
Ganz genau. Gerade da läuft das Spiel zwischen Dänemark und England in Gruppe C. Es steht 1:0 für die Engländer. Harry Kane hat zur Führung getroffen. Und da schalten wir uns auch direkt mal live ins Stadion zu unseren Reportern Sebastian Ried und Holger Dahl.
Jubeln! Wieder ein Distanztreffer! Es ist die Europameisterschaft aus der Entfernung und es ist das 1:1 für Dänemark gegen England. Und so klingt der Jubel.
Traumtorspiel für Dänemark. Ausgleich 1:1 und dann springt sogar der König auf. König Frederik auf der Ehrentribüne. Dunkles Sakko, weißes Hemd. Springt auf und jubelt mit seinem Team. Was für ein wunderschöner Flachschuss da. Aus gut und gerne 30 Metern. Links an den Innenpfosten. Pickford ohne Chance. So lang der auch ist, der englische Keeper. Er kommt nicht dran. Und das ist, weil nämlich Juhlmann keinerlei Gegendruck bekommt da. Der kann gucken, der kann sich die Ecke aussuchen, die Engländer gucken zu und so zieht er ab und trifft wunderschön links unten flach rein und Pickford ist vorgerannt eben vor dem Anstoß jetzt wieder zu seinen Vorderleuten, hat mit ihnen gesprochen, hat sie ermahnt, hat sie nochmal eingenordet. Dänemark 1, England 1, tolles Fußballspiel hier in der Frankfurter Arena.
Und die Kritik an Gareth Southgate.
Tja, 1:1, also kurz vor der Halbzeitpause bei Dänemark gegen England. Ein Spiel, das war heute schon bei der Fußball-EM und es war richtig dramatisch. Mit der letzten Aktion hat Luka Jovic Serbien gegen Slowenien einen überlebenswichtigen Punkt gerettet. André Siems.
Die Slowenen standen ungläubig in der Kurve und klatschten ihren Fans Beifall. Die Enttäuschung war mehr als deutlich, weil sie in der allerletzten Sekunde des Spiels doch noch ihren ersten EM-Sieg hergeschenkt haben. Slowenien ging durch Kanicznik in der 69. Minute in Führung, der plötzlich im serbischen Strafraum komplett alleine war.
Ich freue mich über meine Leistung, aber dieses 1:1 in den letzten Sekunden, da hat uns die Konzentration gefehlt. Wir hätten den Sieg verdient gehabt.
I think that we deserve to win this game.
Dass die Slowenen am Ende nicht jubeln konnten, lag an Luka Jovic. In der zweiten Halbzeit wurde der Ex-Frankfurter eingewechselt und köpfte den letzten Eckball des Spiels in der 6. Minute der Nachspielzeit ins Tor. Ein schmeichelhaftes 1:1 für Serbien, das über weite Strecken schwach kickte.
Ein Sieg wäre natürlich besser gewesen. Wir müssen Slowenien gratulieren. Sie haben gut gespielt und mich auch ein bisschen überrascht. Gegen Dänemark müssen wir jetzt unbedingt gewinnen.
Im 6. Spiel der beiden schon das 4. Unentschieden, diesmal allerdings besonders bitter für starke Slowenen, die ein klares Chancenplus hatten und doch nicht ihren ersten EM-Sieg holen.
Ja, der Jubel bei den Serben über den Punkt, also riesengroß. Und bei dieser EM, da geht es ja auch für die Fans um Trubel, Jubel, Heiterkeit, könnte man natürlich denken. Weil manchmal, da kippt eben die Stimmung dann doch. Und zwar in Richtung Hass und Hetze. Es gab auch schon mehrere Vorfälle bei dieser EM. Und Serbien hat schon vor dem 1:1 heute sogar mit dem Rückzug von der EM gedroht. Felix Gerhardt.
Hintergrund sind angeblich feindselige Gesänge von kroatischen und albanischen Fans beim gestrigen Spiel in Hamburg. So sollen Anhänger beider Lager in der zweiten Halbzeit "Tötet die Serben" gesungen haben. Wir verlangen von der UEFA Sanktionen, auch um den Preis, dass wir die Europameisterschaft nicht fortsetzen, sagte der Generalsekretär des serbischen Verbandes Sobatovic im serbischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Weiter führte er aus, sein Verband sei schon für einzelne Fälle bestraft worden. Die UEFA hatte bei dieser Euro den serbischen und auch den albanischen Verband wegen provokanter Botschaften seiner Fans mit Geldstrafen von jeweils 10.000 Euro belegt.
Und heute Abend um 21 Uhr, da kommt es bei der EM noch zu einem echten Fußballklassiker, schon in der Gruppenphase. Spanien und Italien stehen sich in Gelsenkirchen gegenüber. Stefanie Bacik.
Es ist das Duell der Titelfavoriten aus der Hammergruppe B und gleichzeitig die Neuauflage des EM-Halbfinals von 2021, Spanien gegen Italien. Einer der italienischen Helden vor 3 Jahren war Torhüter Gianluigi Donnarumma, der im Elfmeterschießen den Schuss des Spaniers Alvaro Morata parierte. Die Squadra Azzurra, der aktuelle Europameister Italien, ist mit einem 2:1-Erfolg über Albanien ins Turnier gestartet, Spanien mit einem deutlichen 3:0 über Kroatien. Spielerisch versiert sind beide Teams. Es wird ein Duell auf höchstem Niveau, das selbst der spanische König Felipe nicht verpassen will. Auch er wird im Stadion erwartet.
Stefanie Bartschik schaut voraus auf Spanien gegen Italien und verabschiedet sich hier Theo Gers.